So, Christian, jetzt müssen wir uns ja irgendeinen coolen Gag überlegen, weil es kann ja passieren, dass sich der ein oder andere Stay Forever-Hörer jetzt auch zu Insert Moin verirrt und die erwarten ja erstmal einen Brüller am Anfang, oder?
Ja, sie erwarten schwache, halbherzige Versuche, irgendeinen Brüller herzubekommen. Insofern sparen wir uns das lieber. Aber in einer, würde man sagen, in einer anderen Welt, wo wir beide schlauer und witziger sind, wäre das kein Problem für uns, einen Anfangsgag rauszuhauen.
Das ist zwar kein Gag, aber es ist eine perfekte Einleitung oder Hinleitung zu unserem heutigen Thema. Und damit wunderschönen guten Morgen zu Insert Moin. Du bist natürlich der Christian Schmidt, bekannt aus Funk und Fernsehen, wie man immer so schön sagt, von den Stay Forever und Young in the 80s Podcasts. Gibt's noch einen mittlerweile?
Nee, das sind die beiden, genau. Guten Morgen. Und du bist der Daniel Raumer, weltberühmt von Insert Moin.
Das ist eine sehr kleine Welt. Also in einer anderen Welt, in einer anderen, besseren Welt wäre das natürlich, liefe das Samstagabend beim ZDF. So, und da würde sich die ganze Familie und gemeinsam mit Knabberstangen versammeln und Insert Moin hören.
Bei ZDF und ARD und all den anderen Sendern auch, die alle dir gehören und die alle das Gleiche ausstrahlen müssen, so Berlusconi-artig, wo das ganze Fernsehen eine Hand ist, Insert Moin-Imperium, und dann sind alle gleichgeschaltet und müssen alle den Podcast ausstrahlen. Aber das machen sie auch gern, weil die Leute schauen es ja auch alle an, 100% Einschaltquote.
Ja, das hört sich halt eher an wie in einer Diktatur und weniger nach Berlusconi, so quasi so gleichgerichtete Staatssender, die alle das Gleiche berichten. Aber es gibt auch diese Theorie der Paralleluniversen, wo quasi jede Entscheidung oder es gibt alles quasi, du musst es dir nur vorstellen. Und dann bedeutet es ja auch, es wird irgendwo da draußen ein Paralleluniversum geben, wo das tatsächlich so ist.
Genau, alles, was vorstellbar ist, ist auch möglich in diesen Paralleluniversen. Es ist zwar eine traurige Parallelrealität, die Leute sind nicht zu beneiden in diesem Universum, aber vermutlich gibt es sie.
Okay, jetzt hatten wir zwar keinen Einstiegs-Schenkelklopfer, aber zumindest einen kleinen Grinser.
Ich hatte schon tief philosophische Fragen schon am Anfang des Podcasts, das geht ja gut los.
Ja, Christian, wir wollen heute über Another World reden, ein Spiel, wie mir aufgefallen ist, was eigentlich zu beiden deinen Podcasts sehr gut passen würde, beziehungsweise bei Stay Forever war es ja schon, aber es würde, glaube ich, auch zu Young in the 80s ganz gut passen, denn es kam 1991 raus, das heißt, wer in den 80ern jung war, naja, wieso?
Sehr super, es würde zu Young in the 80s würde es richtig gut passen, denn es kam 1991 raus. Da haben wir doch unseren Anfang.
Stimmt, der ist super. Nein, ich wollte jetzt noch gerade überleiten, aber du bist ja mit deinem Lachen schon ins Wort gefallen. Also, und zwar, es kam 1991 raus. Das heißt, wenn man in den 80ern jung war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das da dann schon gespielt hat, relativ hoch. Hast du es denn gespielt als junger Mensch?
Ja, ich habe es gespielt. Nicht in den 80ern, da gab es das ja.
Da gab es das ja noch nicht, ja.
Aber in den 90ern, dann habe ich es gespielt, ja. Also nicht genau damals, als es rauskam, 91, das war ja auch noch die Amiga-Fassung. Und ich bin ja bekanntlich kein Amiga-Spieler. Das kam dann, glaube ich, im Jahr darauf auch auf dem PC. Und irgendwie dann oder 93, 94, sowas, habe ich es auch gespielt. Als es halt seinen Weg dann zu mir gefunden hatte, das war ja damals, war das ja noch ganz anders, wie man Spiele bekommen hat. Das wissen die neueren Leute, die jüngeren Leute ja gar nicht mehr.
Ja, aber wer regelmäßig Stay Forever hört, der weiß, dass da nichts gekauft wurde. Dass selbst Gunnar in seinem Laden die Raubkopien irgendwie verkauft hat oder irgendwo. Was war da?
Ja. Naja, da behaupten wir jetzt, da lehnen wir uns besser jetzt nicht aus dem Fenster und behaupten solche Sachen. Am Ende kriegt er noch Ärger. Aber ja, wir haben natürlich wenig gekauft damals, das stimmt schon.
Wenig. Gut, ja, bei mir ist es so, ich habe das verpasst, sehr, sehr lange, 20 Jahre oder über 20 Jahre im Prinzip, und es kam jetzt kürzlich, hätte ich jetzt fast gesagt, also genau 20 Jahre später, wenn man da jetzt nach Adam Riese zusammenzählt, war das dann 2011, die 20th Anniversary Edition raus, und die hat's jetzt nach guten 3 Jahren später dann auch tatsächlich mal auf Konsolen geschafft, nämlich für PlayStation-Plattformen und Xbox One kam es jetzt auch nochmal raus. Die eigentliche erste 20th Anniversary Edition kam für PC und iOS raus, glaube ich, wenn mich nicht alles getäuscht hat, nämlich vor, was war das? Ja, genau, 3 Jahren dann ungefähr. Hast du es da denn nochmal nachgeholt?
Nee, ich habe es tatsächlich nochmal nachgeholt zur 15-jährigen Jubiläumsedition. Die gab es nämlich auch schon. Das war dann also nochmal 5 Jahre vorher, 2006 dann vermutlich. Und da kam das Spiel schon mal in der PC-Neuauflage raus, als im Wesentlichen als High-Res-Version, also mit höher aufgelöster Grafik. Und da haben wir das damals in der GameStar auch besprochen, in unserer Hall of Fame, also in unserer Retro-Rubrik. Da hatte ich es nochmal gespielt.
Okay, also die Edition oder beziehungsweise die 15-jährige Ausgabe, die ist mir gänzlich unbekannt. Aber das macht ja nichts. Das heißt, wir haben jemanden, der das Original gespielt hat, dann 15 Jahre später nochmal und mit mir quasi den Kacknoob, der das dann 20 Jahre später nochmal gespielt hat. Das heißt, wir haben eigentlich die komplette Bandbreite, so um das zu vergleichen. Und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung zu dem ganzen Spielprinzip, weil ich fand's sehr anstrengend, muss ich sagen. Aber bevor wir dazu kommen, vielleicht ganz kurz mal einen kurzen Abriss. Und der Manu sagt jetzt wieder, das ist immer deine faule Anmoderation, dass du nämlich immer dem Gast sagst, erklär doch mal kurz in 2, 3 Sätzen, um was es geht.
Okay, ich mache das gerne, aber ich muss noch dazu sagen, mich interessiert deine Perspektive sehr viel mehr als jemand, der jetzt mit einem unverstellten Blick heutzutage dieses Spiel spielt, wie es da ankommt. Weil ich kann natürlich die nostalgische Perspektive beisteuern, so wie es damals ankam, das Spiel. Aber mit 20 Jahren Unterschied und anderer Spielerfahrung mag das nochmal ganz anders sein. Also auf jeden Fall, dieses Another World ist, wie man so schön sagt, ein Autorenspiel. Das ist also von einer einzigen Person entworfen und entwickelt. Das ist ein französischer Entwickler namens Eric Shahi, ein ursprünglichen Grafiker. Und der hat sich dann eine Auszeit von am Ende 2 Jahren genommen, um ein eigenes Spiel zu machen. Und in diesem Another World spielt man einen Professor namens Lester irgendwas, den Nachnamen weiß ich nicht, der durch einen Blitzschlag in seinem Teilchenbeschleuniger in eine Parallelwelt teleportiert wird, eine Alienwelt. Und das eigentliche Spiel spielt also in dieser Science-Fiction-Alien-Welt und ist ein, ja, man würde sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein Jump'n'Run-Plattformer, also wie Mario im Prinzip, von der Perspektive. Man schaut aus der Seite hinaus auf eine flache Welt, wo diese Hauptfigur, der Lester, von links nach rechts läuft und er kann springen und er kann schießen. Und die Grafik ist aber alles andere als Mario. Das ist eigentlich das Alleinstellungsmerkmal von dem Spiel oder das Herausragende bis heute. Das ist nämlich eine sehr stark stilisierte Grafik, man könnte sagen eine cartoonige Grafik, die aus Polygonen zusammengebaut ist, also aus gefüllten geometrischen Flächen. Die sind so detailliert zusammengesetzt, dass man schon gut erkennen kann, was jetzt Personen sind und was Aliens und was Hintergründe und so weiter. Aber es hat dadurch also einen bisschen abstrakten Look und einen sehr farbreichen, sehr kontrastreichen Look, der relativ einzigartig ist bis heute noch. Dementsprechend hat es also rein optisch schon einen sehr hohen Wiedererkennungswert, das Spiel.
Ich habe es fast für mich so ein bisschen expressionistisch getauft, weil diese, weil es hat sehr, sehr, ja, klare Formen, sehr, sehr eindeutige Farben, also so fast schon ein bisschen kubistisch, wenn man es so bezeichnen möchte. Weil
so abstrakt ist es nicht, aber es geht, expressionistisch ist kein schlechter Begriff.
Das, ja, mit meinem rudimentären Kunstverständnis habe ich halt vorher 2, 3 Wörter gegoogelt, was es so gibt für Kunstrichtungen, und die werfe ich jetzt hier einfach mal rein und in der Hoffnung, dass du dann zu einem oder anderen sagst, ja, das stimmt, so kann man das beschreiben.
Also man kann sich's eher vorstellen wie einen Zeichentrickfilm mit relativ grobem, detailarmen Look. Also das ist jetzt nicht so detailliert wie frühe Disney-Filme zum Beispiel, aber von der Flächigkeit und von der Farbigkeit, von der Farbsattheit ganz ähnlich.
Genau. Und zum Spielprinzip, ich habe das Spiel für mich den Lester Dying Simulator getauft, weil das ist ja wirklich ganz, ganz übles Trial and Error. Also ich bin der Meinung, das geht nicht nur übers Trial and Error eigentlich schon fast hinaus. Es ist eigentlich, du musst scheitern. Also du kannst es nicht lernen irgendwie, sondern du musst einfach scheitern und dann lernst du halt irgendwann, so muss ich das machen, weil du kannst nie was voraussehen. Manchmal kommst du in einen Bildschirm rein und wirst sofort über den Haufen geschossen, wo du jetzt sagst, okay, wie hätte ich das jetzt vermeiden können? Also das lernt man ja oder das kennt man ja von moderneren Spielen, dass man da ganz oft dieses Gefühl hat, okay, jetzt habe ich halt einen Fehler gemacht. Ich bin jetzt irgendwie zu schnell vorangeprescht, ich hätte vielleicht vorsichtiger sein sollen, ich hätte hier drauf achten können, was da jetzt passiert. Und ich habe bei Another World immer das Gefühl gehabt, dieses Spiel konfrontiert mich ständig mit neuen Situationen, in denen ich erst 4, 5, teilweise sogar öfter mal scheitern muss, bis ich dann rausgefunden habe, wie ich da weiterkomme.
Richtig. Ja, das ist ja, das Spiel ist in Bildschirme aufgeteilt. Das scrollt nicht, sondern das blendet um. Wenn man auf der einen Seite rausläuft, kommt man am nächsten, der anderen Seite wieder rein. Und jeder von diesen Bildschirmen, naja, nicht jeder, aber viele von diesen Bildschirmen sind so in sich geschlossene Rätselsituationen. Manchmal gehören auch mehrere zusammen. Und in der Regel ist es schon so, dass wenn du in einen neuen Bildschirm hineinläufst, da etwas Unerwartetes passieren kann. Das ist ein Überraschungsspiel und das ist nicht vorhersehbar. Also es gehört einfach dazu, in diesem Moment zu scheitern. Du kannst auch, da gibt's keine Regeln zu lernen in diesem Sinne, dass du darauf vorbereitet wärst. Das Spiel lässt dir auch nicht die Zeit in der Regel, die Situation zu erfassen und die angemessene Reaktion in diesem Moment zu finden, sondern du musst wissen, was passiert. Ohne dieses Vorwissen ist es nicht lösbar.
Und es wird ja auch eben nichts erklärt im Sinne von, ja, drück doch mal X, dann kannst du schießen. Oder wenn du X gedrückt hältst, dann lädt sich die Waffe auf und du kannst quasi einen, ja, so eine Barriere in der Luft aufbauen, die dann andere Schüsse abhält. Ich glaube, ein oder zwei hält die aus. Mhm. Wenn du noch länger gedrückt hältst, kannst du quasi einen Energiestoß abfeuern, der dann andere Barrieren durchstößt und so. Das musst du alles dir im Prinzip ja autodidaktisch beibringen oder du probierst es halt einfach mal aus, was passiert und dann sagst du, ah, okay, das könnte möglicherweise eine Lösung für dieses Rätsel sein, aber es wird dir halt nichts irgendwie ja erklärt oder wie ihr immer so schön sagt, der Spieler wird eben nicht an die Hand genommen, sondern du musst dich einfach da selber zurechtfinden. Das geht heutzutage, muss ich sagen, wenn ich das mal aus meiner modernen Perspektive betrachte, weil man da halt einfach dann nachguckt in der Komplettlösung. Das muss ja früher unfassbar frustrierend gewesen sein, wenn man da einfach nicht weiterkam an bestimmten Stellen und nicht wusste, was man machen sollte. Und dann...
Naja, das ist ein bisschen eine Luxusperspektive, die man darauf hat, gerade als modernerer Spieler auch, weil wir ja heutzutage so schnell versucht sind zu sagen, boah, wenn mich das Spiel jetzt nicht an die Hand nimmt oder wenn ich das nicht begreife, ne, dann hat's halt verloren. Ja, dann, es gibt so viele Spiele da draußen, es gibt so viele kostenlose Free-to-Play und Demo-Version, was weiß ich, und bei Steam Summer Sale, dann spiele ich halt das nächste Spiel. Damals war das noch ein bisschen anders, also, na gut, es gab die große Raubkopie-Szene, gerade auch auf dem Amiga, aber trotzdem, wenn du die Investitionen Spiel gemacht hast, hast da 50, 60, damals waren es ja auch Mark, 100, 120 Mark in die Hand genommen, dann gibst du auch nicht so leicht auf mit so einem Spiel. Ja? Und die Tatsache, dass du nicht unbedingt im Internet nachschauen kannst oder deinen Freund fragen kannst, führt halt auch dazu, dass du mal geduldiger bist in dem Spiel. Vielleicht auf zähneknirschende Art und Weise, aber dich mehr darin reinfuchst. Und wir kennen das ja, also wer alt genug ist, um zum Beispiel Text-Adventures oder die frühen Point-and-Click-Adventures gespielt zu haben, die ja zum Teil richtig fies sind. Aber dafür hast du auch starke Erfolgserlebnisse, wenn du dann darauf kommst oder wenn du die Geschichte meisterst.
Ich fühlte mich ganz oft so in dem Spiel, wie, kennst du diese Star-Trek-Türen-Szene aus Futurama? Das ist, glaube ich, sogar in der ersten Folge.
Nein.
Okay, ist es so, dass die Hauptfigur landet ja auch in der Zukunft, also der Fry, und er geht dann immer wieder durch diese Türen durch und das sind so Star Trek Türen, die öffnen sich von oben, also die kommen so von oben runtergefahren und er stößt sich, glaube ich, jedes Mal beim Durchgehen den Kopf und weil die Tür in dem Moment immer runterfährt und er da irgendwie zu spät oder zu früh durchgeht oder so. Und dann gibt's eine Szene, wo er wieder auf diese Tür zukommt und sich denkt, haha, jetzt ziehe ich den Kopf ein und dann guckt er nach oben und in dem Moment, buff, kommt die Tür von der Seite. Und genau so habe ich mich ganz oft gefühlt bei Another World, nämlich dieses, okay, ich bin hier in einer fremden Welt und immer wenn ich der Meinung war, ich hätte das verstanden, ich hätte die Mechanismen, die Lösungsansätze, die mir das Spiel bietet oder versucht zu bieten. Immer wenn ich meinte, ich hätte die verstanden, dann kam buff die Tür von der Seite und ich musste wieder einen ganz neuen Lösungsansatz lernen. Also dieses, man ist in der fremden Welt oder in einer Zukunftswelt, die einem fremd ist und man immer wenn man der Meinung ist, man hätte das System durchschaut, konfrontiert einem das Spiel mit einem völlig anderen Problem, was auch einen komplett anderen Lösungsansatz ja verlangt.
Richtig, aber das ist ja auch das Fantastische an diesem Spiel. Also man möchte ja in Spielen in der Regel dieses Gefühl der Meisterschaft erreichen, dass man sagt, boah, ich habe das jetzt so weit begriffen, ich habe die Regeln verstanden, ich habe die auch die motorischen Anforderungen gemeistert, die das Spiel von mir abverlangt. Ich kann jetzt da durchschneiden wie ein Profi, also diesen Kompetenzerwerb, den man dadurch hat. Und das Another World erlaubt das auch. In dem Sinne, dass du, dass das Spiel in so Szenen, die in der Regel aus ein paar Bildschirmen bestehen, eingeteilt ist. Und wenn du in denen scheiterst, stirbst, wirst du in den Anfang der Szene zurück geschmissen. Also es gibt so Speicherpunkte sozusagen, du kannst nicht freispeichern.
Darf ich ganz kurz einhaken? Die gab es dann aber auch schon in der alten Version. Ich war mir eben nicht sicher, ob die jetzige Version tatsächlich dann irgendwie, sag ich mal, angepasst oder vereinfacht wurde vom Schwierigkeitsgrad, in dem eben diese Mini-Speicherpunkte hinzugefügt wurden.
Nee, die waren schon immer drin. Also das heißt, so eine Szene ist, wenn du weißt, was du tun musst, ist die vielleicht eine Minute lang oder sowas. Und du musst diese Szene immer und immer wieder spielen, bis du die Herausforderungen begriffen hast, bis du weißt, was passiert, bis du die Lösung des Rätsels oder des Problems kennst, auch die richtigen Reaktionen im richtigen Moment. Also es ist auch eine methodische Herausforderung, weil es auch ein Reaktionsspiel ist. Wann schieße ich? Wann setze ich ein Schild? Wann laufe ich in welche Richtung? Wann springe ich? Und so weiter. Und innerhalb dieser Szenen erreichst du also immer eine Minimeisterschaft, um die abschließen zu können. Und dann kommt die nächste Szene, die nächste Episode sozusagen des Spiels, und da ändert sich wieder alles. Ja, das sind die Herausforderungen ganz andere, und die Rezepte, die vorher funktioniert haben, funktionieren auf einmal nicht mehr. Also ein Beispiel ist dieses, da gibt ja diese Gegner, diese Alien-Gegner, die auf dich schießen, und du lernst halt dann mit deiner Waffe dieses Schild vor dich zu setzen. Wie du schon erzählt hast, dass die Schilder abprallen, dass die Schüsse abprallen lässt. Das geht in den ersten zwei Szenen ganz gut, und dann kommt die nächste Miniszene, und da setzt er auch wieder dieses Schild, und dann fangen die Wachen auf einmal an, Granaten zu rollern. Ja, und die rollern durch dein Schild durch.
Genau,
und
das ist die Tür von der Seite. Immer wenn man dann meint, man hat das Spiel verstanden, dann kommt die Tür von der Seite und haut ein. Also.
Und darauf musst du dich neu einstellen. Also im Prinzip erfordert das Spiel und belohnt auch geistige Beweglichkeit, Flexibilität. Also wenn du, ist halt nicht so wie bei, sagen wir mal, Standard-Shootern. Bei Standard-Shootern ist es ja häufig so, dass du, wenn du dann erstmal gelernt hast, dass du zielen kannst, schnell zielen musst und die Waffen begriffen hast, wie die funktionieren, dann schneidest du relativ gut durch das Spiel durch. Aber wenn wir ehrlich sind, dann ist es ja bei den meisten guten Spielen so, dass du dass sie dir Schritt für Schritt erlauben, Dinge zu meistern und dann die Herausforderung erweitern. Also bei einem Jump'n'Run lernst du erstmal zu springen. Dann kommen peu à peu neue Feinde, dann kriegst du vielleicht irgendeine Waffe dazu, dann irgendeine Spezialfähigkeit und so weiter. Und bei Another World ist die Grundmethodik relativ limitiert. Du hast da eine Waffe, die kann drei unterschiedliche Dinge, du kannst springen, kriechen und so weiter, und das war's. Und das Schöne an dem Spiel ist, dass es in dieser sehr kompakten Spielerfahrung, die es bietet, das ist ja auch nicht lang. Ja, ich meine, wenn man es am Stück durchspielt und weiß, was man tut, ist man nach 10 Minuten fertig mit dem Spiel. Dass es diese Grundelemente, die es hat, so kreativ variiert, dass man sie immer wieder neu entdecken, immer wieder neu einsetzen muss. Und das ist eine wirklich angenehme Erfahrung.
Und was auch cool ist, es überlässt sehr viel der Fantasie. Also wir haben jetzt zwar schon gesagt, dass man so Grundsachen erkennt, also offenbar ist das ein Wissenschaftler, der macht mit seinem Teilchenbeschleuniger einen Versuch, der geht schief und dann kommt eine andere Welt. Und ab da wird dir dann aber nichts mehr erklärt. Also es wird dir nicht gesagt, das ist jetzt der Planet sowieso und das ist die und die Rasse und die sind böse und der hilft dir aus dem und dem Grund, sondern das passiert einfach. Und du musst dir sehr viel zusammenreimen, beziehungsweise es deine Fantasie überlassen, was ich auch durchweg sehr positiv finde. Mhm. Ich fühlte mich sehr an die Zeitmaschine irgendwie erinnert. Ich weiß nicht, ob nur vielleicht bei mir diese Assoziationen kamen zu dem, ist das ein Science-Fiction-Klassiker von H.G. Wells? Ja, kann man schon so bezeichnen, ein Buch. Und da ist es ja auch so, dass der mit seiner Zeitmaschine eine fremde Welt reist, die er dann auch erstmal entdecken muss. Und ich weiß jetzt nicht, ob sich dieser Eric Chahi davon hat inspirieren lassen, aber zumindest ich fühlte mich daran erinnert. Hm.
Du nicht. Ja, das Spiel, ich kenne jetzt ehrlich gesagt das Buch nicht, deswegen kann ich diesen Vergleich nicht ziehen, tut mir leid.
Gibt, glaube ich, sogar einen Film, das ist mal verfilmt worden, so in den, ich glaube, sogar Schwarz-Weiß oder sowas, nur Stummfilmzeiten oder so.
Kenne ich auch nicht.
Hochkultur.
Naja, Hochkultur, das stimmt. Ja, aber ich kenne Kubismus dafür. So, das gleicht es wieder auf. Das Spiel erklärt ja generell nichts. Es zeigt nur. Es ist ein Spiel ohne Worte. Die einzigen Texte kommen im Intro vor. Das sind nur so Bildschirmeinblendungen von diesem Computer, von diesem Professor. Und danach gibt es im ganzen Spiel keinen Text mehr. Es gibt keine Sprachausgabe. Also es gibt Samples, aber das sind so Alien-Sprachausgaben dann. Also das ist unverständlich im Prinzip. Und es gibt auch kein Interface. Also das ist auch eine mit der bemerkenswerten Sachen, warum Alone in the Dark sagen, warum Another World so ein Klassiker auch heutzutage noch ist und vor allen Dingen auf einer künstlerischen, auf einer visuellen Ebene so ein Klassiker ist. Weil es eines der allerersten Spiele ist, die auf ein komplettes Interface verzichten. Das hat kein Inventar, das hat keine Einblendungen, das zeigt dir nicht, wie viele Schuss noch in deiner Waffe sind, das zeigt dir nicht, wie viel Lebensenergie noch hat, das zeigt dir gar nichts. Das ist der gesamte Bildschirm von oben links bis unten rechts ist gefüllt mit der Spielgrafik. Und das zu einer Zeit, wo es noch durchaus üblich war, ja, man denke an Ultima zum Beispiel, Ultima 6, dass du ein Spielfenster hast, wo die eigentliche Spielgrafik so ungefähr ein Viertel des Bildschirms ist und eingefasst ist es von einem riesigen Interface mit tausenden von Knöpfen und Anzeigen und so und was weiß ich noch und einem Textfeld für die ganzen Dialoge und so weiter.
Und die oftmals, muss man ja auch dazu sagen, überhaupt gar keine Funktion hatten. Manchmal gab es einfach Spiele, die hatten irgendeinen Rahmen, um die eigentliche Spieloberfläche über den Bildschirm und der war einfach nur Schmuck. Es war wahrscheinlich, um Rechenpower zu sparen,
genau,
hat man halt richtig, die Hälfte des Bildschirms in irgendwas eingefasst, ja.
So ist es, um Rechenpower zu sparen. Und das ist auch wieder bemerkenswert an dem Spiel. Also 1991 ist jetzt nicht mehr die Urzeit der Computerspiele und der Amiga, für den das damals erschien, war auch ein High-End-System zu dieser Zeit. Aber trotzdem ist es, das Spiel animiert ja sehr, sehr viel auf dem Bildschirm und das vollkommen flüssig. Und insbesondere, und das ist also bis heute noch extrem sehenswert, hat es ein Intro, ein cinematisches, 2,5 Minuten langes Intro, das voll animiert ist und zwar auch Vollbildanimationen hat. Und das ist was auf herkömmliche Art und Weise, also mit einer als Sprites gespeicherten oder in Vollbildern gespeicherten Grafik im Prinzip wie ein Zeichentrickfilm hätte sein müssen. Also so, 16 oder 30 Bilder pro Sekunde, damit es einigermaßen flüssig ausschaut. Nun, hätte das den Speicherplatz von allem gesprengt, was damals möglich war. Es gab ja dieses Spielhallenspiel, das Dragon's Lair. Kennst du das?
Mhm.
Sagt dir das was?
Ja.
Das ist, wo man diesen Ritter spielt und dann
ja,
so.
Ja, genau. Ich habe so einen Ritter mit so rot-gelben Klamotten im Kopf.
Genau. Genau, richtig. Und das ist ein Zeichentrickfilm, ja. Und das war damals in der Spielhalle auf Laserdisc, weil es kein anderes Speichermedium gab zu dieser Zeit, weil es ja lange vor CD, was diese Datenmengen verarbeiten konnte. Das wurde dann für Heimcomputer umgesetzt und da sind die Szenen, die in der Spielhalle ist das ungefähr eine halbe Stunde Zeichentrickfilm und auf den Heimcomputern sind es dann noch 3 Minuten oder sowas, weil sie halt mehr nicht draufgebracht haben, auch auf vereinfachter Form, auf die Disketten. Und das Another World, das Intro, also das 2,5 Minuten Zeichentrick, animierte Zeichentrickgrafik ist im Prinzip, passt in 84 Kilobyte. Das ist ungefähr ein Zehntel einer Amiga DD-Diskette. Und das passt deswegen da rein, weil es eben diesen einzigartigen Grafikstil hat, dass es nicht gespeicherte Grafik ist, keine Pixelgrafik ist, sondern polygonbasierte Grafik, die also vom Computer berechnet wird. Aus Dreiecken oder geometrischen Formen zusammengesetzt und auf der Diskette gespeichert sind nicht die Pixelinformationen, also 3 rote, dann 3 grüne und so weiter, sondern nur die mathematische Formel. Zeichne mir ein Dreieck, also hier Grundlinie und 2 Winkel und fülle das mit Farbe X. Fertig. Ja, und so sind die Bilder zusammengesetzt und deswegen ist das so klein und deswegen ist es auch flüssig animiert, weil es vom Computer in diesem Moment gezeichnet wird.
Das ist ja auch der Vorteil von Vektorgrafik, ne? Wenn ich das, bin kein Grafiker, aber ich habe da so ein bisschen rudimentäres Wissen, weil man das halt irgendwie, wenn man im Verlag arbeitet, hat man auch öfter mit Grafikern mal zu tun, weil die irgendwie Seiten für einen aufbauen oder Grafiken erstellen und dann kriegt man so rudimentär ein bisschen was mit. Und es gibt auch von bestimmten Sachen, gibt's Vektorgrafikenformate, wo auch nicht das komplette Bild gespeichert ist, sondern die Informationen, wo welche Punkte liegen. Und das heißt, du kannst das im Prinzip auch beliebig groß ziehen. Also du hast zum Beispiel ein Logo und wenn das in Vektorgrafik vorliegt, kannst du das auf eine unendliche Größe hochziehen, weil es wird nicht pixelig. Also das heißt, du kannst das dann zum Beispiel in Druckauflösung groß ziehen. Du kannst das so groß ziehen, dass du es auf ein Hausplakat bedrucken kannst damit. Und die Information wird nie schlechter, weil ja nur der Abstand und die im Raum quasi das Verhältnis der einzelnen Punkte zueinander festgelegt ist. Und so ähnlich stelle ich mir das jetzt mal mit meinem rudimentären Programmier- und Technikwissen auch vor für Another World.
Das ist das gleiche Prinzip, genau. Das ist skalierbar ohne Qualitätsverlust. Und es ist aber auch, also wenn du jetzt eine Animation machen wolltest von einem Charakter, der einen Schritt nach vorne macht zum Beispiel und diese Bewegung dauert 1 Sekunde, dann bräuchtest du, damit es einigermaßen flüssig aussieht, mindestens 12, 16 Bilder oder sowas, Einzelbilder, die diese Bewegung darstellen, wie sich der Fuß langsam nach vorne setzt. Und wenn du weniger Bilder hast, um Speicherplatz zu sparen zum Beispiel, dann läuft es halt ruckelig. Bei dieser vektorbasierten oder polygonalen Grafik, da sagst du dem Rechner in beliebiger Abstufung auch, okay, jetzt dieses Dreieck bewegt sich halt jetzt um einen kleinen, um einen Winkelgrad und einen halben Winkelgrad nach vorne und jedes Dreieck wird ein kleines bisschen größer und so weiter und kannst das also eine absolut flüssige Animation daraus machen, ohne dass du zusätzlichen Speicherplatz brauchst, weil, oder viel brauchst, weil was du speicherst, ist ja nur die Information der Veränderung sozusagen in dieser mathematischen Formel und nicht die ganze Figur nochmal.
Das ist auch, glaube ich, der Grund, warum die moderne Grafik jetzt in dieser Anniversary Edition auch da echt noch super ausschaut. Also klar, ja, wir haben schon gesprochen, dass das natürlich nach heutigen Maßstäben überhaupt kein Vergleich mehr ist, aber trotzdem hat es irgendeine Form des der künstlerischen Anspruch, möchte ich fast sagen, dass man dann irgendwie nicht sich denkt, ah, oh, das ist aber schlecht gealtert, sondern man denkt sich halt so, naja, das ist halt die Form, wie die das so ausdrücken wollten, beziehungsweise wie er das ausdrücken wollte, weil es ja nur eine Person war. Und es ist auch sehr cool, dass man in der neuen Version, ich weiß nicht, ob das erst in dieser 20th Anniversary Edition dazu kam oder ob das in dem 15 Jahre auch schon drin war, dass man halt per Tastendruck einfach hin und her schalten kann und dann sehen kann, ah, so sah es früher aus und so schaut es heute aus. Und da sieht man nicht so ein großer Unterschied. Also die Kantenglättung ist ein bisschen besser geworden. Das heißt, man sieht dann eben, dass die Flächen ein bisschen weniger pixelig am Rand sind. Und man sieht auch, dass ein paar Hintergrundgrafiken dazugekommen sind. Also das heißt, es werden im Hintergrund so eine quasi eine zweite Ebene, nenne ich es jetzt mal, an Landschaft wird so eingezogen, die dafür sorgt, dass man so ein bisschen so einen Tiefeneffekt hat. Aber das ist eigentlich nur so ein bisschen Hintergrundoptik, die jetzt nicht wirklich elementar was an der Grafik ändert. Und sie haben das relativ gleich gelassen. Und ich finde, man kann das heute, also ich habe es auf der Vita gespielt, durchaus noch nett sich anschauen.
Hast du es dann durchgespielt?
Ja.
Wie lange hast du denn gebraucht dafür?
Ich würde jetzt schon sagen, so meine 4-5 Stunden, bis ich dann im Endeffekt.
Ah doch, okay.
Ja.
Mhm. Dann bist du aber oft gescheitert.
Ja, also ich weiß nicht, ich finde das immer schwer zu akkumulieren, wie lange man dann im Endeffekt gebraucht hat, weil man schätzt das dann immer, manchmal denkt man sich so, ah ja gut, da war ich ja in 10 Stunden durch und dann guckt man bei manchen, irgendwie beim 3DS oder sowas, gibt es ja zum Beispiel so eine Bibliothek, die dir dann genau anzeigt, wie lange du mit der und der Software verbracht hast und dann siehst du, ah, es waren doch 30 Stunden oder nee, es waren doch 5 oder so. Manchmal verschätzt man dich ja so ein bisschen, aber ich glaube, mit so 4-5 kommt man schon irgendwie hin. Aber gut, ich bin ja auch doof.
Ja. Wie fandest du die Geschichte, die da erzählt wird in dem Spiel?
Die Geschichte ist ja relativ einfach zusammenzufassen, nämlich dieses, er kommt in die andere Welt und versucht da eben wieder zurückzukommen, kriegt die Hilfe von einem, Gefangenen, der zwar zur gegnerischen, ich nenne sie jetzt mal Alien-Rasse gehört, und der hilft ihm, man weiß aber nicht warum. Also der wurde offenbar eingesperrt. Anscheinend ist er ein Gegner dieser dort herrschenden Gesellschaftskultur oder ein Verbrecher oder es wird nicht erklärt. Der hilft einmal und man nimmt diese Hilfe eben bereitwillig in Anspruch und man flieht und das war's so ungefähr. Das heißt, viel mehr Story ist nicht drin, aber es hat für mich gereicht, um mich irgendwie bei der Stange zu halten, weil ich dann schon immer wissen wollte, oh, was passiert da? Und ich hatte natürlich auch den Ehrgeiz des Podcasters, dass ich es natürlich vor dem Podcast durchspielen will.
Und das Ende, was sagst du dazu?
Was soll ich dazu sagen? Wie das Ende?
Wie es dir gefallen hat, ob du es logisch fandest, ob es dich befriedigt hat?
Es war mir ein bisschen plötzlich zu Ende. Also ich dachte, da passiert noch irgendwas. Und habe ich gedacht, ja gut, er wird da jetzt wohl offenbar nicht viel erklären. Und dann muss ich das so zur Kenntnis nehmen, wie es jetzt hier ist. Hm. Ja, wie hat es dir gefallen, wenn ich da mal die Gegenfrage?
Also ich fand dafür, dass das Spiel ja nichts erzählt, sondern nur zeigt sozusagen oder erzählt durch das Zeigen, fand ich schon interessant, was für eine emotionale Beziehung man auch zu diesen polygonalen Figuren aufbaut. Und zwar nicht nur unbedingt zu dem Buddy zum Beispiel, der einen hilft oder dem Lester, sondern durchaus auch zu diesen Aliens, die als relativ feindselige Wesen gezeigt werden und die man schon zu hassen lernt dann auch. Oder die kleinen Würmer, die da rumkriechen und diese Tentakelwesen, die alle, obwohl sie ja simple Formen sind im Prinzip, durchaus einen Charakter zu entwickeln scheinen. Wie du vorhin schon sagtest, dadurch, dass das Spiel relativ wenig erklärt, das ist halt so eine Projektionsfläche für den Spieler, um sich seinen eigenen Reim auf die Dinge zu machen. Und das Ende ist ja auch offen. Also es ist jetzt nicht aufgelöst, zum Beispiel diese Grundfrage, entkommt er aus der Welt oder nicht, die wird ja nicht beantwortet. Ich will jetzt aber das Ende nicht spoilern. Und es hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass dieses Spiel halt so lange in der Entwicklung war. 2 Jahre ist eine unerhörte Zeit für die damaligen Verhältnisse. Noch dazu, wenn ein einziger Mann daran arbeitet. Und dass der Eric Chahi, der war ausgebrannt am Ende. Der hatte die Schnauze so voll. Ja, der hat dann am Schluss 3 Monate lang gecrunched, also so 16-Stunden-Tage gemacht, um das Scheißding, sag ich mal, stellvertretend für ihn endlich fertig zu bekommen. Deswegen hat es auch einen etwas melancholischen Ton am Ende, weil er halt dann echt fertig mit den Nerven war. Und es gibt eine Fortsetzung davon, die ist aber nur für Sega-CD, glaube ich, erschienen. 3 Jahre später, damit hatte dann auch der Chahi nichts mehr zu tun, aber da wird die Geschichte dann weiter erzählt aus der Perspektive von dem Buddy, also von dem Kumpel.
Ah, okay. Ja, der ist echt komisch, dieser Buddy, ne? Weil es ist ganz, ganz schwer einzuschätzen, was er eigentlich ist. Vielleicht ist er ein ganz übler Verbrecher, der einfach nur, weil ihr eben jetzt in dem Moment Leidensgenossen seid, ihr seid beide da eingesperrt und versucht dann eben jetzt da euch gemeinsam irgendwie raus, also wie sagt man da so schön, eine Zweckpartnerschaft ist das eigentlich, ne?
Ah, ja. Ja, ja, an sich schon. Also wie du schon sagtest, mal sein Motiv bleibt im Unklaren, aber er verschwindet ja auch immer mal wieder. Also es ist nicht so, dass man ständig mit dem gemeinsam unterwegs wäre, sondern man wird während des Spiels immer mal wieder getrennt von ihm und dann kommt man wieder mit ihm zusammen und wird wieder getrennt und so weiter. Und das Spiel an sich hat trotz seiner relativ kurzen Netto-Spielzeit hat relativ viele Dynamikwechsel drin. Also du hast Passagen, die eher rätsellastig sind und eher vorsichtig und dann bricht immer irgendwo die Hölle los auf einmal und dann musst du wegrennen vor einbrechendem Wasser oder vor Wachen, die dich verfolgen und so weiter. Also das macht es echt gut, auch diese dynamischen Tempowechsel, die sowas Filmhaftes haben. Und häufig ist die Rettung am Ende von den dynamischen Passagen dann dieser Buddy, der auftaucht wie so Deus Ex Machina und dich dann rettet, irgendwo hochzieht oder die Wache dann abhält oder sowas. Und allein deswegen schon bekommt man eine besondere Bindung zu ihm, weil er Stresssituationen beendet. Ja, das sind ja häufig stressige Sachen, wenn du da auf einmal wegrennst und auf dem Bildschirm viel los ist. Und dann kommt wie ein gottgegebener Schatz dieser Buddy und beendet das alles und rettet dich. Und da wächst einem schon ans Herz.
Das stimmt. Und meine Lieblingsszene war wirklich die Prügelei, weil die sah fast ein bisschen komisch und ungelenk aus, dass sie dann irgendwie so eine Art unfreiwilligen Humor hatte. Es gibt nämlich eine Stelle, da prügelt er sich dann mit einem Wächter oder Gegner und du musst irgendwie so wegkrabbeln und dann siehst du halt, wie die zwei immer nur so in so einer, ja, ich glaube, es sind so eine Zwei-Phasen-Animation und du hörst dann immer diese Tsch, 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 Tsch Geräusche und die kämpfen dann halt so lange. Nee, obwohl es ist gar nicht unbegrenzt, man kann auch da noch sterben, wenn man es eben nicht schafft, rechtzeitig dem Buddy irgendwie zur Seite beziehungsweise zur Hilfe zu springen, dann ist es so, dass er dann diesen Kampf verliert und dann ist auch das Spiel für dich zu Ende und dann muss man es nochmal probieren. Aber trotzdem hatte so ein Bud Spencer-Humor.
Das ist diese finale Szene, die letzte im Spiel, die man selber spielt. Und das ist auch eine hochdramatische Szene eigentlich. Also wie du schon sagtest, da ringen die miteinander, der Buddy und diese andere Alienwache. Und man selbst ist so geschwächt in diesem Moment, dass man nur noch sich voran schleppen kann am Boden. Und zwar in so langsamen Bewegungen, die man dann mit den Tasten auch nachvollziehen muss, dass man sich also so im Prinzip mit den Händen voranzieht an diesem Boden auf einen Computer zu. Und das geht quälend langsam im Schneckentempo, wie man da so peu à peu die Strecke zurücklegt und so auf halbem Weg endet dieser Kampf hinter einem und diese andere Wache gewinnt. Und bewegt sich dann, geht so richtig gelassen im Siegertempo sozusagen hinter einem her. Und das ist nochmal diese Dramatik in diesem Moment, erwischt sie einen nicht, kommt man rechtzeitig da an diesem Hebel ran, an dem man ziehen muss. Das sorgt nochmal für Hochspannung in dieser letzten Szene.
Das stimmt, ja. Und ich habe das auch irgendwo mal bei Kojima hat es, glaube ich, mal gesagt. Es gibt so eine Szene in Metal Gear Solid 4, ich weiß nicht, ob du die kennst, wo Snake in so einen Reaktor reinklettert. Und dir wird als Spieler immer suggeriert, ja, du musst sie auf die Tasten hämmern. Wenn du nur schnell genug hämmerst, dann schafft er das. Und die Figur hat halt wirklich, du siehst, er quält sich und der Anzug platzt ab und dann die Haut platzt ab und er geht halt völlig kaputt in diesem Reaktor durch die hohe Strahlung. Und dann kam irgendwann mal raus, es ist völlig egal, ob du hämmerst oder wie du hämmerst. Es ist einfach, läuft immer im gleichen Tempo ab. Aber Kojima war halt der Meinung, so nach dem Motto, das muss man dem Spieler nicht sagen. So, der wird sich schon selber seinen eigenen Stress an der Stelle machen. Und so ähnlich fühlt man sich, vielleicht hat er sich, man weiß es nicht, sogar von dieser Szene irgendwie inspirieren lassen, weil man krabbelt halt auch so und es ist quälend langsam und man hämmert auf die Tasten, weil man irgendwie das Gefühl hat, es würde dann schneller gehen, wenn man mehr hämmert. Aber im Endeffekt ist es wahrscheinlich egal, in welchem Tempo man drückt, weil man immer gleich langsam krabbelt. Also es schließt sich der Kreis zu den großen Game-Designern Kojima und Eric Chahi.
Ja, nur dass Kojima dann doch mehr produziert hat als der Chahi. Der hat als eigene Werke hat er in diesen 20 Jahren 3 Spiele rausgebracht, nämlich dieses Another World, das sein erstes eigenständiges Spiel war. Vorher hat er für die gleiche Firma, die das Another World rausgebracht hat, Delphine Software, ein französisches Plattenlabel eigentlich, die auch Spiele rausgebracht haben. Und also für eines der früheren Spiele oder mehrere von denen hat er als Grafiker gearbeitet. Aber Another World, das erste eigene, dann kam 7 Jahre später der hoch erwartete Nachfolger, also nicht Fortsetzung, sondern das nächste Spiel von ihm, Heart of Darkness, das eine große Enttäuschung war. Natürlich auch durch die Fallhöhe, weil das inzwischen, zu dem Zeitpunkt war das Another World schon ein ganz großer Klassiker. Und da hatten sich alle gefragt, so wie wird er jetzt da eins draufsetzen? Und danach
basiert hat er sich das, jetzt muss ich wieder eine Frage stellen, auf dem gleichnamigen Buch von Joseph Conrad, oder ist das nur?
Nee, soweit ich weiß, nicht. Also ich habe das nicht im Detail gespielt, aber das ist, ich glaube, das hat nichts damit zu tun.
Okay.
Und dann hat er sich erstmal der Chahi aus der Computerbranche zurück, der Spielebranche zurückgezogen und ist dann 2010, glaube ich, oder 11, nee, 10, 9, 10 zurückgekommen und hat für Ubisoft das From Dust gemacht, das vermutlich der ein oder andere kennt.
Große Enttäuschung auch irgendwie, weil das war so, das war so groß angekündigt als tatsächliches Sandbox-Spiel, nämlich so ein Baukasten, in dem man dann irgendwie die Welt formen kann und dann muss man einen kleinen eingeborenen Stamm irgendwie durch die Geschicke der Weltzeit retten und so, da hat man irgendwie total viel erwartet und dann hat man festgestellt, dass sich das Spielprinzip dann doch irgendwie nach 10 Minuten, da hat man dann alles gesehen, so, da hast du dann mit dem Sand hin und her gebaut und also zumindest ich war da sehr enttäuscht von, weil es wurde halt natürlich auch, und das ist ja immer das Problem, das berühmte Wort der Fallhöhe, was du jetzt auch schon wieder hier gebracht hast, nämlich, wenn halt ein Spiel als so, oh, das ist der Another World-Macher, der macht jetzt das neue Spiel und das ist jetzt das Indie-Game to end all Indie-Games und dann, ja, erwartet man halt das Riesenprodukt und dann ist es halt doch nur ganz nett und dann ist das natürlich viel, viel schlimmer, als wenn man irgendwie gar nichts erwartet hätte und dann feststellt, dass es doch eben ganz okay ist von einem. Aber das ist ein Thema für einen anderen Cast, nämlich Hype und ist der gut oder schlecht?
Schönes Thema.
Ja, müsste man echt mal eigentlich so, ist es nicht manchmal, also wir hatten es letztens auch bei Watch Dogs, dass man irgendwie gesagt hat, naja, Watch Dogs, weiß man nicht, wenn das nicht gar so krass gehypt worden wäre von Ubisoft, dann ja, vielleicht hätte man es besser aufgenommen, aber man hat eben so viel erwartet und dann war es eben doch nicht so gut. Aber
dann müsst ihr euch einen Marketing-Experten mit reinholen, weil das ist ja letztendlich eine Frage fürs Marketing. Und ich nehme mal an, dass das gut überlegt ist, wann und wie man ein Spiel hypen soll, weil die positiven Effekte auch im Fall von Watch Dogs die negativen vermutlich überwiegen. Natürlich ist die Erwartungshaltung dann enorm und damit auch das Risiko höher dran zu scheitern, aber die Aufmerksamkeit, die mediale Aufmerksamkeit des Publikums, die Publikumsaufmerksamkeit, die Vorfreude und damit verbunden auch Vorbestellungen, die das Spiel bekommen hat, sind ja direkt proportional zu dem Hype, der vorher herrschte.
Das stimmt, das ist nämlich wahrscheinlich die Krux an der Sache, dass man halt diese ganzen Vorbestellungen und alles braucht, um Händler zu überzeugen, Großhändler und um, ja, gewisse Stückzahlen vorab kalkulieren zu können und so und naja. Aber es ist ein anderes Thema. Another World, was kann man dazu sagen? Also ich finde für die, das kostet immer so zwischen 8 und 10 Euro, je nachdem für welche Plattform das man sich zulegt, gibt's für, also mittlerweile fast alles hat man das Gefühl, was es an modernen Plattformen gibt. Wir haben schon gesagt, also PlayStation komplett. Da ist es auch sehr schön, dass es Cross-Buy ist. Das heißt, egal für was man es kauft, man kann es dann auf allen Systemen spielen, die man hat aus diesem PlayStation-Universum. Xbox 360, Xbox One, iPad, PC-Version haben wir auch schon angesprochen. Also das heißt, da kann eigentlich keiner irgendwie ein Argument finden, warum er das nicht spielen wollen würde. Und ich finde auch für den Preis, also bei mir hat das schon auch reingespielt, dass ich sage, ja, das ist halt so ein Stück Kultur, Gaming-Kultur, die ich jetzt danach hole. Aber ich habe mir jetzt auch nicht geärgert, dass ich das Geld dafür ausgegeben habe und gesagt, naja, hast du jetzt mal gemacht, um das nachzuholen, aber hättest du eigentlich auch sparen können. Sondern es hat mich dann schon so weit angesprochen, dass ich es nicht bereut habe, das Geld auszugeben. Und ich würde es auch jedem irgendwie empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, allein um irgendwie auch mal mitreden zu können. Weil wahrscheinlich gibt's in 5 Jahren die 25th Anniversary Edition oder 30 Jahre oder so. Mal abschauen. Also, kommt ja immer wieder. Gut, wirst du das denn noch mal spielen jetzt, wo die 20-Jahre-Edition raus ist?
Nein. Ich weiß auch nicht, ob wir uns vorbehaltlos den Leuten empfehlen sollte, das Spiel, oder empfehlen kann, das Spiel. Man braucht schon ein Interesse, würde ich sagen, an der Gaming-Historie, um sich das noch mal anzutun, weil man doch ein gerütteltes Maß an Frustresistenz mitbringen muss, wenn man sich das Spiel selbst erarbeiten möchte. Klar, man kann dann ins Internet schauen, wenn man irgendwo feststeckt, aber eigentlich die authentische Erfahrung wäre ja, sich das alles selbst zu arbeiten. Und das ist mit heutigem Vorwissen, mit heutigem Spielererfahrung ist das echt schwierig. Als ästhetische Erfahrung, nein, lass es mich anders sagen, als eigentlich ist es, wenn man es nochmal so spielen würde wie damals, wäre es als Gameplay-Erfahrung sehr, sehr lohnend. Weil es eben so kreativ ist und weil es einen überrascht durch die Art und Weise, wie es seine Regeln variiert und wie es seine Lösungswege auch variiert. Dafür muss man sich aber halt wirklich dann auch die Disziplin aufbringen, sich darauf einzulassen, das Spiel so zu spielen, wie es gemeint ist, ohne sich selbst zu betrügen und irgendwo nachzuschauen. Wenn es rein um die ästhetische Erfahrung geht, und die ist auch lohnend, denn wie gesagt, das ist ein blendend aussehendes Spiel, das toll animiert ist, in Phasen zumindest, dann reicht es auch, ein Let's Play-Video anzugucken. Idealerweise, also es gibt sogar eines, dass wo der Eric Chahi selbst das Spiel spielt und kommentiert. Das war im Rahmen von irgendeiner Londoner Tagung. Dessen Englisch ist jetzt leider nicht so gut, deswegen ist es ein bisschen mühsam, das anzuhören. Aber dafür erzählt er dann nebenbei noch ein bisschen was über die Passagen, was er sich dabei gedacht hat und so weiter. Und man sieht auch, woran er scheitert als Autor des Spiels. Also welche von diesen Kapiteln und Passagen besonders tricky sind.
Aber ich bin immer dagegen, sich sowas als Video anzuschauen.
Nö, ich finde das eigentlich ganz okay. Man muss nicht alle, wenn man weiß, wie Spiele funktionieren, muss man nicht unbedingt alle Spielerfahrungen selber machen. Dann reicht es auch, das kondensiert im Video anzugucken. Insbesondere, weil es ja nun so, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, bei Another World wirklich so ist, dass du 90% der Spielzeit redundant verbringst, indem du die gleichen Dinge nochmal machst, um dann halt 2 Bildschirme weiter wie zu scheitern und dann noch ein Bildschirm weiter zu scheitern oder die nächsten 3 Schritte weiter zu scheitern und so weiter. Also das kann man eigentlich, wenn man jetzt nicht diese Erfahrung nochmal wiederholen möchte, dann kann man das sich ganz gut sparen und kann das Ganze als eine Art von Film auch genießen. Und ehrlich gesagt, so weit weg ist es gar nicht davon, von dem, wie das Spiel gedacht war, denn das ist aus jener Zeit mit Sicherheit das cinematischste Spiel. Und es ist stark inspiriert von dem, wie Filme funktionieren. In der Art seiner Darstellung, in der Art seiner Erzählweise, in der Art der Montage, der szenischen Gestaltung, der Charaktergestaltung und so weiter. Deswegen, wenn man ein Spiel wie einen Film genießen darf, dann dieses.
Gut, hast du noch ein Plädoyer für Let's Plays am Ende untergebracht? genau, wenn man noch mehr zu dem Thema hören will, Stay Forever Folge 26 ist jetzt, glaube ich, ja, knapp ein Jahr alt oder sowas, wenn ich mich nicht täusche. Redet ihr auch noch mehr über die historische Einordnung und die Hintergründe und so, ist dann im Blogpost verlinkt. Die Entstehungsgeschichte, verlinkt.
Genau.
Genau, die Entstehungsgeschichte, also da wird das Ganze historisch noch ein bisschen mehr eingeordnet, als es wir jetzt gerade gemacht haben. Und ja, super. Christian, dann gehen wir jetzt in die Bibliothek. Du leihst dir H.G. Wells die Zeitmaschine aus. Ich leih mir ein Buch über Kubismus aus. Und
so machen wir das.
Wir bilden uns weiter, damit wir beim nächsten Mal da besser mitreden können.
Sehr gut. Guter Plan.
Machen wir. Alles klar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und wir freuen uns auf die nächsten Folgen Stay Forever und Young in the 80s.
Und ich freue mich auf die nächsten Folgen Insert Moin. Euch allen schönen Tag. Danke für die Einladung.
Gerne. Ciao.
Tschüss.